obwohl die nächsten Olympischen Spiele noch über anderthalb Jahre hin sind, hat der Sneakpot schon mal das Olympische Ringerturnier angefangen. Direkt von der Matratze nehmen wir die Folge 373 auf. Mit mir hier der Ringer, Robert Krüger.
Matratze, ernsthaft?
Ja,
das ich glaube eher Matte. Ja, naja, hallo. Und am anderen Ende habe ich den, jetzt habe ich extra hier die Seite aufgeschlagen, was ich sagen wollte, habe ich es jetzt verblättert, den Ornithologen, Philatelisten und Philanthropen Stefan Giesbert.
Hallo, aber ich habe keine Ahnung vom Ring.
Das stimmt. Und zwar thematisch tatsächlich für den Film, könnte man das, wenn man jetzt ein bisschen gemein wäre, könnte man so sagen, dass die Rolle, in die ich dich gerade gesteckt habe, keine Ahnung vom Ringen hat.
Ah, okay.
Auch wenn das nicht ganz stimmt. Ich versuche mal.
Vielleicht ging es ja um Matratzenringen.
Das ist eine andere Sportart. Und da muss ich jetzt wieder Explicit Tag dran machen und so. Das ist alles nicht gut.
Ach, das macht nichts. So, sind wir schon drin? Ja, ich glaube, wir sind schon.
Ja, die Sendung läuft. Ich werde mal zusammenfassen. Also wir haben...
Fox, halt!
Ja, Entschuldigung, stimmt, es geht nicht los, bevor du nicht Folgendes sagst.
Foxcatcher, worum ging's?
Ach, ist viel besser so. Also Foxcatcher ist ein Film, spielt in den, oh Gott, ich glaube 80ern, 70ern. Müsste ich jetzt nachgucken. Ist auch egal.
Welche Olympischen Spiele waren es denn?
84 und 88, ja. Genau, also es spielt dazwischen.
LA und Seoul.
Richtig. Wir lernen am Anfang zwei Ringer kennen. Das Ganze basiert auf einer wahren Geschichte. Ich würde allerdings nachdrücklich empfehlen, falls ihr die Geschichte nicht kennt, es erstmal nicht zu recherchieren, weil es eine ziemliche Überraschung am Ende hat. Und ich wusste sie nicht und ich fand es toll, das nicht zu wissen. Und ich glaube, dass es viel von dem Film wegnimmt, wenn man die Geschichte kennt. Da sind wir Europäer ganz gut dran, weil diese Geschichte ist in Europa vermutlich echt nicht so bekannt, wird es jetzt möglicherweise durch diesen Film. Aber in Amerika schon eher. Aber wenn man es nicht weiß, sollte man es nicht sich kaputt googeln.
Okay.
Also Folgendes. Wir lernen zwei Ringer kennen, Mark Schulz und seinen Bruder Dave Schulz oder David Schulz. Beides olympische Ringer, sehr erfolgreich, beide mit mehreren Goldmedaillen behängt und ein ganzer Trophäenschrank voll. Aber wie es so ist, da teilen die Ringer das Schicksal der Curler. Du wirst damit ja nicht irgendwie zum großen Helden oder irgendwie kriegst du dicken Werbeverträge, also zwischen zwei Olympischen Spielen in der sogenannten...
Ist halt nichts, du musst halt alles mitnehmen, was du kriegen kannst.
Richtig, und da ist es halt so, gespielt wird der Mark Schulz, das ist so ein bisschen... Die Hauptfigur unseres Films, auch wenn auf den Plakaten immer und jetzt auch bei den Oscar-Nominierungen heißt es immer, die Hauptrolle würde Steve Carell spielen. Da kann man sich, glaube ich, trefflich drüber streiten. Ich würde sagen, die Hauptrolle spielt Channing Tatum. Wir haben also Channing Tatum als Mark Schulz, der Ringer. Und am Anfang ist es so, wir sehen ihn beim Training. Er ist offensichtlich so in den Vorbereitungen zur nächsten WM und die benutzt er so ein bisschen als Vorbereitung auf die nächsten Olympischen Spiele. Er trainiert mit seinem Bruder, aber er ist nicht so richtig glücklich mit seinem Leben. Sein Bruder ist so ein bisschen eher der gewieftere Kerl, der noch hier und da mal irgendwie als Trainer arbeitet und so ein bisschen mehr aus dem Ringer-Dasein macht. Und Mark, die Hauptfigur, ist eher so, ja, wohnt in so einem kleinen Apartment, ziemlich runtergerockt, fährt eine völlig verrostete alte Karre. Und futtert Mikrowellenessen und also das Leben ist jetzt nicht so glamourös, wie man meint, wenn man olympischer Goldmedaillengewinner ist. Er geht ins Training und das ist so das, was ihn so durch den Tag bringt, dass er irgendwie zweimal am Tag trainiert und eben versucht, jetzt bei der nächsten WM wieder Gold zu holen.
Aber der hat keinen Beruf.
Nee, ich glaube, er ist hauptberuflich Ringer. Keine Ahnung. Zumindest sieht man ihn keinen Beruf ausüben.
Okay, weil das ist ja sonst bei den Randsportarten ja anders.
Richtig. Oder vielleicht ist er von irgendwas freigestellt, weil er jetzt im Volltraining ist oder so. Keine Ahnung. Das ist auch
Sportsoldat oder so.
Irrelevant an der Stelle. Und jetzt kommt eine Person in sein Leben getreten, ein offensichtlich sehr reicher Mann namens Jean Dupont. Man kennt diese Firma Dupont vielleicht in Deutschland auch. Das ist eine Chemiefirma. Die haben, glaube ich, Teflon und Kevlar und sowas und Nylon mal entwickelt. ein sehr großer Chemiekonzern und Jean Dupont ist also Erbe dieses Chemiekonzerns, unfassbar reich und möchte sich als so eine Art Mäzen oder als, er ist ein großer Fan des Olympischen Ringens und möchte das Olympische Ringen voranbringen und möchte die entsprechenden Charaktere, die in dieser Szene wichtig sind und da eben allen voran Mark und David Schultz, die beiden erfolgreichsten US-Ringer, die möchte er zu sich auf die Ranch holen und dort ein Trainingscenter gründen, wo er den Sport voranbringt und die beide sozusagen zum nächsten Gold bringen kann. Und er wäre gern der Coach. So, und was jetzt allerdings klar wird und worum sich der Film dann im weiteren Verlauf dreht, ist die Tatsache, dass Jean Dupont ein sehr seltsamer Mensch ist, ein sehr eigenartiger Charakter. Als Coach auf dem Level, dazu ist er einfach nicht geboren. Er kann den einfach außer Geld und guten Willen kann er ihnen nicht viel geben, weil er kann ihnen nichts beibringen. Er ist einfach selber nie so ein guter Ringer gewesen. Auch wenn er das immer von sich selbst träumt, dass er so wäre, ist das halt nicht. Und hat halt auch, er bringt da einfach nichts an der Stelle, aber er ist da so mit so viel Leidenschaft dabei, dass er bereit ist, da sehr viel Geld zu investieren. Und gibt sich eine seltsame Chemie zwischen den Personen. Irgendwann am Anfang will der Bruder David nicht mitkommen, weil er mit der Familie nicht da aufs Land ziehen möchte.
Der Hoodie komplett ist nicht nur irgendwie so ein paar Kilometer außerhalb, sondern richtig weg, ganz woanders hin.
Ja, richtig, komplett woanders hin.
Okay.
Die genauen Städte, ich glaube, diese Farm ist in Pennsylvania, aber wo die im Original waren, kann ich dir jetzt nicht im Einzelnen darlegen. Sie sollen komplett woanders hinkommen, machen sie dann über den Film auch, dann sind sie da, aber es gibt dann verschiedene Zerwürfnisse zwischen denen und worum der Film eigentlich geht, ist so ein bisschen die Frage, Jean Dupont als, und deshalb meinen vielleicht viele Leute, dass Jean Dupont wird von Steve Carell gespielt, dass er die Hauptfigur ist, weil er halt es sehr schwer hatte, aus Ansehen bei seiner eigenen Mutter zu erringen, die die große alte Dame in diesem Anwesen ist, bei der er aufgewachsen ist und die irgendwie so in dieser High Society, die züchtet Rennpferde und lebt für die Pferde und er ist halt so Ringen und sie hält Ringen für was absolut Fürchterliches und also so ein Sport der Unterschicht sozusagen, für den Mann von der Straße so ungefähr und das geziemt sich nicht für jemanden von seinem Stand und er hat aber irgendwas für Ringen übrig, hat aber halt auch keine Freunde und ist deshalb so ein bisschen socially awkward, also er steht absolut unter der Fuchtel seiner Mutter, versucht deren Anerkennung zu gewinnen mit etwas, das sie nicht akzeptiert und das gibt natürlich, das führt halt zu nichts, außer zu Stress, emotionalem und allem möglichen anderen und man hat zwischendurch ein paar Mal das Gefühl, dass Steve Carell eigentlich mit diesen Ringern auch wieder nur versucht, auf die nächste Art und Weise sich Freunde zu kaufen. In denen die halt mit Geld überschüttet, weil die halt keins haben. Und dann kommen die zu ihm und sind ihm dankbar und er ist der Coach und der Große. Er will, dass sie zu ihm aufblicken, aber das fällt denen natürlich schwer.
Okay. Ich habe es jetzt nicht so ganz. Geht es darum, wie er sich neue Freunde kauft und von seiner Mutter emanzipiert? Oder geht es eher darum, dieses Ringerleben zu zeigen? Oder ist das dann so miteinander verwoben, dass es eben um beides gleichzeitig geht?
Also es ist ein Film eher um diese Figur und um die Art, wie seltsam er sich versucht, mit diesen Leuten zu umgeben, von denen er gern selber einer wäre, was er aber nie geworden ist, weil da hat er auch nicht die körperlichen Voraussetzungen dafür, selbst wenn er es versucht hätte. Ich glaube nicht, dass aus ihm ein Ringer geworden wäre.
Ja, so Leichtgewicht vielleicht.
Ja, ist einfach so ein dünner... Er ist zwar wohl die historische Figur, es war wohl ziemlich groß und eine ziemlich seltsame Erscheinung mit einer riesigen Nase. Da hat sich das Make-up-Department auch sehr viel Mühe gegeben, auch Steve Carell sehr, sehr seltsam erscheinen zu lassen. Also sowohl so ganz eigenartige Gesichtszüge, riesige Nase, sehr schlechte Zähne. Also so nicht schlechte Zähne, aber so eigenartige Zähne. So okay. viel zu viel Zahnfleisch, viel zu wenig Zahn, so, weißt du so.
Okay.
Im Original, ich habe ein Interview mit Steve Carell gehört, da hat er gesagt, die Originalfigur war wohl so, dass Leute sich nicht gerne in seiner Nähe aufgehalten haben. Er war wohl eine unangenehme, eigenartige Person und man hat immer versucht, wenn man es nicht unbedingt musste, ihn eher zu meiden, weil er seltsam war. Und das haben sie versucht auf die Leinwand zu bringen und das funktioniert auch ganz gut. Also wenn du den siehst, dann hast du immer das Gefühl, so, na, irgendwie, das wird nicht mein Freund werden, so nach dem Motto.
Okay.
Und es sind Ringszenen drin. Es wird natürlich, geht es darum, ob die jetzt Erfolg haben und es geht dann auch zur WM und wir sehen auch dann Olympia später. Das ist alles drin in dem Film. Aber
also lohnt sich für mich schon.
Die Ringszenen sind auch sehr intensiv. Aber es geht dabei wirklich nicht ums Ringen an sich. Also es ist nicht so, dass...
Versteht man danach Ringen? Also ist ja so, da gibt es ja gewisse Regeln, irgendwie man kann irgendwie Punkte machen und wenn man jemanden in einer bestimmten Art und Weise auf dem Boden, ich werfe das jetzt schon wieder mit Judo durcheinander, da ist ja so ein Wurf und du gewinnst. Aber beim Ringen ist es, glaube ich, dann noch ein bisschen anders. Da musst du noch Punkte machen und so weiter und ein bisschen hin und her.
Das ist hier im Grunde irrelevant. Wir sehen zwar Ringen, also ich habe genau wie du so ein laienhaftes Verständnis, wenn ich so einen Ringkampf sehe, habe ich das Gefühl, ich checke, wer jetzt gerade den Punkt gemacht hat oder nicht. Und der Film erzählt genügend drumherum aus den Reaktionen der Leute am Rand und so begreifst du schon, ob das jetzt was Gutes war oder was Schlechtes. Aber im Endeffekt ist Ringen dann doch zu unwichtig, weil es immer, selbst in den Ringkämpfen geht es darum, in welchen Befindlichkeiten befindet sich unsere Figur. Also es ist fast immer Mark Schulz, also die Channing Tatum Figur,
ja,
die dort zu sehen ist. Und der hat ziemliche psychische Probleme im späteren Verlauf des Films, sich zu motivieren. Und eigentlich geht es immer nur darum, an seiner Körperhaltung und an seiner Zuversicht in dem Kampf abzulesen, wie er gerade tickt. Und dann an den Rand des Spielfeldes zu gucken, wo unter Umständen Jean Dupont steht, aber eben auch sein Bruder David Schulz steht und wie die auf ihn reagieren und wie die untereinander reagieren und wer dann unter Umständen mit ihm interagiert in dieser Pause, bevor die nächste Runde anfängt oder sowas in der Art. Und wenn man Ringen nicht versteht oder sich für Ringen nicht interessiert, ist das völlig egal, weil es eigentlich nur um das Zwischenmenschliche geht und das.
Okay, also ist es auch nicht so, dass man es erklärt kriegt.
Nein, überhaupt nicht.
Sportfilme, wir hatten das ja schon mal als Thema. Sportfilme, gut, nein, und was brauchen sie? Da wird einem ja genau erklärt, dass man hinterher zumindest ein bisschen was von dieser Sportart verstanden hat, von diesem Reiz, den es ausmacht, jetzt in dem Fall zum Beispiel Ringen zu machen. Warum sollte ich überhaupt darüber nachdenken, zu ringen oder es anzuschauen? Aber das ist gar nicht
der Fall. Nee, das ist völlig irrelevant. Also klar, wenn man jetzt am Anfang, es ist so eine Szene drin, die ist sehr beeindruckend, gleich am Anfang des Films, noch bevor Jean Dupont überhaupt in sein Leben tritt, wo ich vorhin sagte, frisst Mikrowellenessen, ist so ein bisschen frustriert mit seinem Leben, weil es irgendwie nicht so richtig vorangeht. Da ringen die beiden Brüder so zum Test in der Halle miteinander unter so schönen Neonröhrenlicht, so sieht alles so ein bisschen trostlos und verlassen aus. So eine Turnhalle, so schummerig beleuchtet, unten mit so ein paar Matten und dann ringen sie halt ein bisschen. Das Ringen sieht sehr körperlich, sehr intensiv aus. Und es sind so Trainingsbewegungen, die sehr, sehr langsam anfangen. Es ist mehr so ein Abtasten und wird dann immer intensiver. Und diese Szene ist komplett ohne Dialog, aber die sagt unheimlich viel darüber aus, wie diese beiden Brüder miteinander interagieren. Also der andere Bruder, habe ich noch gar nicht gesagt, David Schulz, wird von Mark Ruffalo gespielt, auch wirklich toll gespielt. Und
Claudia doch so gerne, oder?
Ja, Claudia ist, glaube ich, großer Fan, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist, da ist so eine Körperlichkeit drin. Ich habe manchen Kritiken gelesen, dass es schon fast so in Richtung homoerotische Anklänge, nicht zwischen den Brüdern, aber zwischen Jean Dupont und Mark Schulz geht. Da gibt's wohl Streitereien, ob das der historischen Wahrheit entspricht, ob es solche Tendenzen gab oder nicht gab. Das ist jetzt auch egal, ehrlich gesagt. Aber diese Körperlichkeit in dieser Ringszene, wie die beiden Brüder so miteinander umgehen und wie die dann so wirklich, das ist ja sehr viel mehr Körperkontakt, als du üblicherweise bei Sportarten so hast, weil da wird sich wirklich umklammert und der eine hat den Kopf unterm Arm vom anderen und so. Also ist ja sehr nahe Sportart. Und wenn du siehst, wie im Training diese beiden Brüder miteinander umgehen, da werden halt auch in dem Kampf oder in diesem Test oder Trainingsgerangel, sag ich mal, Befindlichkeiten bewusst, wer jetzt unter Umständen gerade mies drauf ist und wer versucht, den anderen irgendwie zu, ja, weiß ich nicht, irgendwie runterzubringen oder sich mal auspowern zu lassen oder so. Und das ist sehr interessant, wie die miteinander interagieren, ganz toll gemacht. Aber, okay, und jetzt muss ich mal langsam zur Kritik kommen, schauspielerisch toll, vor allem, also so eigentlich alle drei, Channing Tatum, Mark Schulz, also Channing Tatum, Mark Ruffalo und vor allem Steve Carell, der ja jetzt auch nominiert worden ist für beste Hauptrolle, glaube ich. Und Mark Ruffalo hat, glaube ich, die Nominierung für beste Nebenactor in einer Supporting Role gekriegt für die Oscars. Das ist schon geil. Das ist auch wirklich sehr intensiv dargestellt. Aber wenn man dann mal guckt, die durchschnittliche Bewertung nach meiner hervorragenden statistischen Zusammenfassbarkeit unserer Sneak-Zuschauer, ja. 1,5 von 10 Punkten haben sie vergeben. Also mit anderen Worten, das ist vernichtendes Urteil von den Leuten im Publikum. Und auch ich war nicht wirklich glücklich. Also ich habe mein Zettelchen bei Mittel reingeschmissen, weil ich nicht so recht, also ich wusste, dass ich nicht schlecht fand, aber ich konnte mich nicht entscheiden, warf ich das bei Daumen quer oder bei Daumen hoch rein. Und ich glaube, ich wäre jetzt immer noch nicht bei Daumen hoch. Also ich bin da irgendwo so dazwischen und das wird sich dann auch in meiner Punktzahl wahrscheinlich niederschlagen. Denn die Sache ist, ich finde den Film unfassbar zu langsam inszeniert und zu zäh.
Also das heißt irgendwie,
wenn
schläft fast ein oder was?
Wenn man sieht, wie die Figur, die Steve Carell spielt, spricht, der macht immer so Sprechpausen, spricht dann so einen Halbsatz und redet dann weiter. Und das zieht sich einfach fürchterlich ewig. Ich habe dann versucht, das mal auf, wo ich auch, also man erkennt Steve Carell kaum, wenn man ihn das erste Mal sieht, die Figur, dann denkt man sich, irgendwie kenne ich den Schauspieler vielleicht, wer ist denn das? Und dann denkst du wieder in der nächsten Szene, wenn du ihn von der Seite siehst, nee, den kenne ich doch nicht. Und dann siehst du ihn wieder von vorne, na, vielleicht kenne ich den doch. Und irgendwann, so 20, 30 Minuten später, habe ich dann mal gedacht, das könnte Steve Carell sein. Und dann habe ich mein Handy rausgeholt und habe es nachgeguckt, das ist Steve Carell. Und dann versuchst du in dem, was du siehst, wo du selber gedacht hast, könnte Steve Carell sein, versuchst du jetzt Steve Carell zu erkennen und glaubst dann
so
wieder.
Krass weg.
Ist ziemlich hart, weil die haben den so, das Gesicht so aufgedunsen gemacht.
Ah, okay.
Und halt eine viel größere Nase gemacht. Und das entstellt ihn so, dass du den typischen lustigen Steve Carell nicht mehr erkennst.
Krass.
Und er hat aber seine normale Synchronstimme, glaube ich zumindest. Mhm. Und ich konnte nicht anders als dieser Synchronstimme so eine gewisse Witzigkeit immer wieder anzumerken. Also das war nicht ernst, was der gesprochen hat. Und ich fürchte, dass das einen Großteil dazu beitrug, auch im Kino wurde oft gelacht, wenn der durch die Gegend gelaufen ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob das beabsichtigt war. Es ist auch viel daraus gekommen, wie der gesprochen hat. Und ich habe mir ein paar englische Trailer und so ein paar englische Filmausschnitte angeguckt. Da war aber leider zu wenig Material, um wirklich zu greifen, ob das im Englischen auch so ist. Also da bin ich, das ist so ein möglicher Punkt, warum der Film vielleicht irgendwie hier gar nicht so gut ankommt, wie er jetzt in Amerika gefeiert wird. Aber ich bin nicht sicher, ob das ist. Und ansonsten bin ich der Meinung, dass er zu lang ist, aber schauspielerisch ist er toll. Auch von den Bildern her ist er toll. Und wie diese Geschichte ausgeht, wenn man es, wie gesagt, nicht vorher weiß und sich nicht vorher kaputt googelt, das ist echt, hätte ich nicht mit gerechnet, obwohl die ganze Zeit irgend sowas in der Luft liegt. Man kann es aber nicht greifen. Und wenn es dann passiert, ist es trotzdem sehr überraschend. Und da hast du wirklich im Kino so Leute, da ging so ein Atmen durch den Raum, so, die waren wirklich so mitgenommen. Da hat keiner so groß mit gerechnet. Und ich glaube, auch in diesem Kino war niemand, oder zumindest unter den Leuten, die Geräusche gemacht haben, war niemand dabei, der das jetzt wusste. Oder also um mich rum waren alle geschockt an der Stelle. Und ja, wenn der jetzt nicht 2 Stunden 9 oder was er lang ist, lang wäre, sondern vielleicht 1,45 oder so und man an der richtigen Stelle das rausnimmt, glaube ich, hätte ich ihn wesentlich besser gefunden. Und ich weiß nicht, habe ich hier schon was eingetragen? Ja, ich sag mal, ich gebe ihm mal 6,5 Punkte.
Da ändert sich spontan noch in unserem Dokument.
Ja, ja, ja. Du kannst jetzt überlegen, ob du verrätst, was da vorher stand. Ja, und ich, wie gesagt, vielleicht würde ich ihm 7,5 Punkte geben, wenn meine Vermutung, dass das Englische diese Witzigkeit in der Stimme, die ich hin und wieder glaubte wahrzunehmen, wenn die das nicht hat. Weil, ja, im Endeffekt ist das ja Steve Carells Nominierung und nicht die Nominierung des Synchronsprechers. Insofern weiß ich nicht, ob ich das Richtige bewerte, wenn ich die Synchronvariante bewerte.
Aber den Film nochmal auf Englisch zu schauen, um das festzustellen, wird es wahrscheinlich nicht.
Auch vielleicht schon, wenn ich den jetzt irgendwo, also ich würde jetzt wahrscheinlich keine nochmal 8 Euro ausgeben und ins Kino gehen, aber in einem Jahr oder einem halben, wenn er dann irgendwann mal mir irgendwo für weniger entgegenfällt, schaue ich vielleicht nochmal rein.
Okay. Also 6 Punkte für Foxcatcher.
Richtig. Hat, glaube ich, insgesamt 4 oder 5 Oscar-Nominierungen. Ist also sehr gut bedacht worden. Dann werden wir sehen, wie viele er davon abräumt.
Okay.
Ja. 129 Minuten, genau.
Das ist echt lang. Stell dir mal vor, wir würden jetzt noch in die andere Sneak gehen.
Wir wären jetzt
zu Hause.
Das wäre nicht gut gewesen. Es war jetzt schon gut, dass jetzt die 20 Uhr irgendwas Sneak ist.
Ja.
Gut.
Wir sollten mal wieder irgendwann demnächst das Aldi-Kino besuchen gehen, oder?
Das können wir mal wieder machen, ja.
Das sagen wir dann vorher Bescheid. Hörer, die Lust haben, können uns ja dann, also wir wissen ja von 1, 2 Hörern, die auch in das Kino zählen gehen.
Richtig.
Richtig.
Du hast mir gerade während der Besprechung deine schmelzenden Eiswürfel hingehalten. Was wolltest du denn damit sagen?
Ich finde, es ist Zeit für die Droge der Wahl, oder?
Absolut. Was wird da jetzt, außer, jetzt trinkt ja das Schmelzwasser. Was wird
ich
da jetzt?
Ich will nicht hier mein Getränk verdünnen.
Nee, das möchte man nicht. Ich hatte gestern in einer Bar einen Drink, den ich etwas zu wässrig fand.
Wie schade.
Aber ich hatte überlegt, ob ich mich dann beschwere, aber es war so voll. Ach, guck mal.
Das nicht.
Der Gin eines Hörers.
Jedenfalls hört er den anderen Podcast.
Richtig. Also ich sehe eine Flasche Granit-Gin. Das heißt, das wird jetzt, von meiner Glasform zu urteilen, würde ich sagen, es wird Gin Tonic.
Es wird Gin Tonic. Ich habe heute ja einen ganzen Tag, ich hatte jetzt ganze Woche ein Trainingslager und ich brauche einfach Flüssigkeit.
Das kann ich verstehen.
Dann ist, also was will man anderes als Gin Tonic?
Ja, ich werde jetzt Drogen der Wahl mäßig. Warte mal, hören wir dir erstmal beim Eingießen zu.
Ich habe wieder nur gehört und nicht geguckt.
Ja, ich habe es gesehen.
Das Glas ist immer so voll.
Ja. Ich war gestern Abend feiern und hatte da ein bisschen zu viel des Guten.
Ich habe heute Morgen einen Post auf Facebook gesehen. Kaffee und Bloody Mary.
Ja, mein Gott. Deshalb habe ich jetzt hier Wasser. Aber, damit ich der Droge der Wahl mäßig nicht komplett dabei ohne bin, habe ich das hier. Kannst du es sehen?
Das ist Small Batch Source of Protein. Halt mal ein bisschen tiefer. Snack Pack. Ein bisschen weiter in die andere Richtung. Nein, andere. Nach rechts. So, ja, tiefer. Slowly Smoked Beef Jerky. Oh, du isst Beef Jerky.
Ja.
Wie lecker.
Das war diesmal die geräucherte Variante. Ich hatte neulich die normal getrocknete. Und das hier ist geräuchert. Das ist auch sehr lecker, muss ich sagen. Das ist halt unfassbar teuer, das Zeug. Aber.
Und weil es halt auch irrsinnig aufwendig ist in der Herstellung.
Ja. So schaut das aus. Ein bisschen wie Schokokrossis.
Aber sie schmeckt halt nach Fleisch.
Ja, großartig. Kann ich nur empfehlen. Ich kau jetzt ein bisschen während der Sendung.
Das ist ja ganz schön. Gut, dass du mit dem nächsten Film dran bist.
Ist das so? Verdammt. Ja.
Ich kann kurz einwerfen. Dann stimmt zwar unsere Shownotes vorgeschriebene Nummer schon nicht mehr. Ich habe leider nur weiter House of Cards geschaut. Also was heißt leider? Leider in dem Sinne, dass ich keinen neuen Film zu berichten habe. Aber House of Cards ist einfach so toll. Jetzt 2. Season sind wir gerade mittendrin. Ist wirklich gut. Also echt spannend. Ich möchte gar nichts sagen, weil man das, denke ich, einfach so hell erleben sollte, ohne irgendwie vorher informiert zu sein.
Okay. Ich habe jetzt so halbwegs fertig gekaut. Dann mache ich jetzt mit meinem Film weiter.
Deswegen habe ich auch so lange geredet. Cheers.
Cheers, hau rein. Ich habe Into the Wild geguckt.
Ein bisschen viel Gin. Ja, ich höre dir zu.
Das macht nichts. Das gleicht sich wieder aus. Das kriegst du schon hin. Also, Into the Wild. Ein Film aus dem Jahre 2007. Mit Emilie Hirsch, also dieser Typ halt. Ein Film von Sean Penn, er hat den sowohl geschrieben, also das Drehbuch, als auch Regie geführt, was basiert auf einem Buch, glaube ich, und auch irgendwie auf einer wahren Geschichte. Worum geht's? Wir haben die Figur, die Emil Hirsch spielt. Chris heißt er. Und er ist so ein Freigeist. Also er ist irgendwie mit der Schule fertig oder Studium halt so college-mäßig schon fertig. Ziemlich guter Abschluss. Müsste jetzt quasi noch irgendwie irgendwelche Zusatzqualifikationen abschließen, wo eigentlich auch kein Zweifel besteht, dass er es schaffen würde. Und dann wäre er eigentlich ein intelligenter Kerl, der ins Berufsleben einsteigen kann und vermutlich ganz gut klarkommen würde. Aber das ist alles nicht seins. Also er ist irgendwie so ein Freigeist, der einfach nur raus will, der einfach der Meinung ist, dass die Gedanken laufen müssen, indem man sich irgendwie auf sich selbst bezieht, sich mit sich selbst beschäftigt und eben deshalb mal ausbrechen muss aus den Zwängen des Alltags und raus muss, nimmt sich sein Auto und fährt einfach weg. Und lässt Vater, Mutter, Schwester zurück. Die Schwester ist die einzige, die ihn verstehen kann. Die Eltern sind völlig von der Rolle erstmal. Und die Geschichte lässt dann auch Eltern und Schwester relativ schnell zurück. Also wir springen da immer mal wieder hin, aber so eigentlich geht's um ihn und um seine Reise. Und dann fährt er halt los und fährt irgendwie kreuz und quer in der USA rum. Überall, wo er mal hin will, irgendwie nach Mexiko und nach Kalifornien. Und er lernt halt hier und da mal irgendwelche Leute kennen. Und am Schluss endet er in Alaska. Und was der Film macht, ist, er schneidet diese Geschichte so ein bisschen auseinander. Also wir fangen am Anfang an, wie er losfährt und springen dann nach Alaska, wie er dort in die Wildnis rausgeht und findet dort einen alten verlassenen Truck, so einen Schulbus quasi, so ein Ding. Und da pennt er dann drin. Das ist wie so eine Art Wohnmobil für ihn. Da ist auch ein Ofen drin. Den findet er da einfach. Der steht da verrostet in der Landschaft rum. Und den nimmt er dann so als seine Base. Und der Film springt dann immer wieder von Alaska zurück in so Rückblenden in andere Teile dieser Reise oder Dinge, die er erlebt hat, als er noch zu Hause war. Und immer wieder dann zurück nach Alaska und wieder hin und her und hin und her. Und aber wenn er zurückspringt, springt er, was die Reise angeht, sozusagen am Anfang am weitesten zurück und später immer kürzer zurück, sodass wir dann schon sehen, wie er da hinkommt. Also wie er nach Alaska gekommen ist. Es ist nicht völlig aus der Reihenfolge. Und ja, in Alaska dann ist es halt so, dass er dann schon so an die Grenzen dessen kommt, was er selbst vertragen kann in Sachen Einsamkeit und, also nicht Einsamkeit, aber auch seine Fähigkeiten in Sachen Wilderness über Survival, das wird dann schon irgendwann schwierig. Und die Reise einer Person aus der Komplettzivilisation immer weiter raus, am Anfang noch so mit dem Auto unterwegs, irgendwann lässt er das Auto dann auch Auto sein und ist dann nur noch als Tramper und ganz am Schluss halt zu Fuß unterwegs und ja, verwildert natürlich auch immer mehr, aber seinen Gedanken scheint es gut zu tun, also er ist dann.
Okay, aber von was lebt er? Also hat er Geld dabei oder?
Anfangs ja, aber eigentlich will er kein Geld. Also das ist auch so ein bisschen was, wo ich auch zwischendurch mal dachte, das ist jetzt dann doch schon ziemlich so idealisiert. Also man sieht auch zwischendurch einmal, wo ich kurz dachte, wenn das so einfach wäre, diese Art von Lebensstil, warum sind da nicht alle Obdachlosen in Amerika irgendwie so cool unterwegs wie er, wenn das so simpel ist? Und als ich diesen Gedanken hatte, greift der Film das dann auch kurz danach auf. Also er ist dann irgendwann mal, glaube ich, in L.A. in so einer, oder irgendwo in der Nähe von irgendwo in Kalifornien an der Küste, geht er in so eine Obdachlosenunterkunft und sucht sich dort, ob er da ein Bett haben kann oder so. Und das ist, muss er dann irgendwelche Formulare ausfüllen und so weiter. Und dann merkt er dann schon wieder, das ist so Zivilisation, das ist so einengende, so Bürokratie. Das will er alles nicht, obwohl die alle sehr freundlich zu ihm dort sind. Nimmt er sich dann relativ schnell wieder seine 7 Sachen und haut einfach ab und will woanders hin. Und ja, natürlich, das romantisiert das. Also wenn jetzt der nächstbeste Obdachlose, der da mit ihm in der Reihe angestanden hätte, auch versucht hätte, als Tramper wegzukommen und ungewaschen und mit langen Haaren und ein bisschen übelriechend und vielleicht nicht so ein hübscher junger Boy wie er, dann ist das halt nicht mehr so leicht. Ne? Dann nimmt dich halt nicht irgendeiner mit. Und,
naja, klar. Okay, also so.
Angeblich ist es eine wahre Geschichte. Ich kann es dir nicht wirklich sagen, wie es gewesen ist, aber ich fand, manchmal romantisiert es echt ein bisschen viel. Er findet dann irgendwann später so ein paar Hippies, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind, mit denen er dann eine Weile weiter mitfährt und dann aber sich auch von denen wieder irgendwann
okay,
separiert und dann eigener Wege geht. Und irgendwann ist er eine längere Zeit mit so einem alten Herrn zusammen, den er mit seinen...
Ist das so ein Roadmovie oder ist das mehr so...
Ja, es ist so ein bisschen von allem. Also wir sind immer, wenn wir nach Alaska springen, dann bewegen wir uns natürlich nicht mehr. Dann sind wir mehr so mit ihm und der Wildnis. Und wenn wir zurückspringen, dann ist es schon ein Roadmovie. Also dann ist schon so, er zieht so rum und lernt immer neue Leute kennen und neue Situationen und ja.
Also da ist dann auch keiner mehr. Dann sitzt er da in Alaska in seinem, was war das, ein Bus oder was?
Ja.
Hängt er da in dem Bus rum und...
Ja, da geht es dann eher darum, wie, was kann man denn hier so essen oder jage ich vielleicht mal ein Tier oder jetzt wird's kalt, ich brauche irgendwie was anzuziehen. Und also was man halt so, seine Gedanken fließen dann so dahin, man hört dann manchmal so seine Stimme so reden oder Dinge, sieht Dinge, die er aufschreibt.
Okay.
Das ist dann so, das, die Frage ist das jetzt dann wirklich das sozusagen das Endergebnis und kommt er irgendwann zu dem Punkt, wo er sagt, so das war jetzt genug Selbstbezug, ich könnte jetzt mal wieder zurückgehen oder bleibt er da oder das will ich jetzt auch nicht verraten, wie es dann
aussieht. Okay. So, nicht so leicht, so in der Wildnis Essen zu jagen und so.
Nee, ist es nicht.
Ich glaube, ich könnte es nicht. Naja.
Tja.
Wie hat er dir gefallen?
Ich hatte sehr viel Gutes davon gehört und bin deshalb mit relativ hohen Erwartungen rangegangen. Und die wurden ein bisschen enttäuscht, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist.
Okay.
Das ist schon ziemlich toll gespielt und
ist ja fast ein Kammerspiel.
Hat seine. Ja, nicht wirklich. Dazu trifft er unterwegs zu viele Leute.
Okay.
Ja, also. Im Endeffekt ist es schon interessant, aber ich finde den halt auch zu lang. Der ist sogar noch länger als der andere. Der ist 148 Minuten lang. Das zieht sich einfach irgendwann und. Im Endeffekt. Das liegt vielleicht daran, dass der Typ halt einfach sehr, sehr anders drauf ist als so der übliche. Also die Identifikation ist halt manchmal schwierig, weil er halt manchmal Dinge entscheidet und Dinge macht, wo du denkst, kann ich nicht nachvollziehen, warum macht er das? Und später, speziell wenn es dann sich rausstellt, dass es Fehlentscheidungen waren, dann wird man halt so ein bisschen ärgerlich mit der Hauptfigur. Mhm. Und ja, ich hätte mir gewünscht, dass er ein wenig kürzer ist und ich hätte mir, ja, keine Ahnung, was ich mir noch gewünscht hätte. Es ist interessant, es ist eine interessante Geschichte, die man mal erzählt bekommen kann, aber irgendwie hatte ich höhere Erwartungen, weil er auch in der IMDb mit über 8 Punkten bewertet ist und ich von den Leuten, die mir den empfohlen haben, auch persönliche Empfehlungen halt gehört, naja, ist ein total toller Film, muss unbedingt gucken. Und da wusste ich dann jetzt am Ende, also kam ich so ein bisschen raus und dachte so, okay, das war jetzt das, wo alle gesagt haben, das ist so toll, kann ich jetzt nicht so.
Okay.
Aber gut, vielleicht ist das einfach falsche Voraussetzungen, daran zu gehen. Ist halt so Sean Penn, weißt du, so kunstfilmmäßig. Geht er da ab, freut sich, sag mal.
Ja, gut.
Ja, Vince Vaughn spielt noch eine kleine Rolle, ist so der zweitgenannte Cast-Member hier. Spielt so einen Farmer irgendwie, bei dem er vorübergehend mal anheuert. Wird dann irgendwann spektakulär, einfach ohne Erklärung, mitten kommt die Polizei und verhaftet ihn. Und nimmt den mit.
Farmer.
Den Farmer, ja. Und er war dann noch so angestellt und winkt dann noch so. Während der Verhaftung ruft er noch irgendwas, was sie mit dem Hof machen sollen und so und ist dann weg. Und für ihn halt wieder so, okay, dann ist die Episode auch zu Ende und ziehe ich jetzt weiter. Ja.
Das ist ja lustig.
Also kann man mal gucken, vielleicht habe ich auch irgendwas nicht verstanden. Liebe Hörer, klärt mich auf, wo ich hätte ankreuzen müssen, damit ich den auch für 8,2 Punkte finde. Bei mir bekommt er auch jetzt eher mal so 6,5, 7. Ja, okay. So ist das. Into the Wild. Sean Penn, Emilie Hirsch. Schauspielerisch toll, ohne Frage.
Okay.
So, das war es dann wohl filmmäßig für diese Woche. Wenn du nichts geguckt hast.
Ja, ich bin... Ich war ja die halbe Woche unterwegs, mir ein neues Auto zu suchen. Ich habe ja von dem Unfall berichtet und nachdem es jetzt ein wirtschaftlicher Totalschaden ist, muss ich mir ja wohl ein neues Auto zulegen. Ja.
Ja. Oh, ich sehe gerade eine Notiz, die ich mir vorhin aufgeschrieben habe und bei Foxcatcher wieder nicht gesagt habe. Ich schreibe immer so Sachen auf und dann gucke ich da nicht drauf.
Du hast während des Films aufgeschrieben?
Ja, das stimmt. Ich habe manchmal während des Films Sachen getippt. Einmal während des Films versucht er 4 Kilo in 90 Minuten abzunehmen. Glaubst du, das geht? Der muss für diese olympischen Dinger, da müssen sie so auf so eine Messwaage. Ja. Und dann kriegt er so einen Fressflash irgendwie und frisst alles Mögliche in sich rein und dann wiegen sie ihn und stellen halt fest, 4 Kilo zu viel und 90 Minuten bis zum zweiten Wiegen, dann muss es stimmen. Und dann quält er sich 90 Minuten lang bis zur Besinnungslosigkeit und kotzt alles aus und versucht irgendwie Schwitzen, Flüssigkeit und so. Ja. Und dann am Ende passt es dann, sonst wäre der Film ja nicht weitergegangen. Da habe ich so ein bisschen überlegt, gibt es 4 Kilo in 90 Minuten abnehmen? Schon krass, oder? Und diese enorm schlechte Bewertung, was die Sneak-Zuschauer, das war lustig, ich bin dann so beim Rausgehen, habe ich so ein Gespräch mitgehört von so zwei Mädels, die im Gang hinter mir liefen und die eine meinte, das war ja schon harte Zeitverschwendung. Es ist sehr schön, dass Zeitverschwendung hart sein kann. Ja, das fand ich gut.
Das ist dieses Neusprech, das hast du einfach noch nicht gelernt.
Nee, deshalb gehe ich ja da nicht Sneak, dass ich das belauschen kann. Ist ja Hauptaufgabe sozusagen.
Schön, ja.
Ja, also ich fand nicht, dass es harte Zeitverschwendung war, aber other opinions are available. They ja, just klar. Happen to be wrong. Nein.
Ja.
So ist das. Also hier zurück zu deinem Auto.
Ja.
Hast du dir jetzt eins schon gefunden? Nein.
Nee, ich bin ja ein Golf 4 Erdgas-Variant gefahren.
Nicht die Erdgas-Variante, sondern ein Erdgas-Variant. Das ist der Kombi, ne?
Genau.
Ah, okay.
Die Erdgas-Variante heißt B-Fuel. Ja.
Beef-Fuel?
B-Fuel.
B-Fuel habe ich in dieser Tüte und während du jetzt über dein Auto berichtest, kann ich wieder kauen.
Wohl wahr. Ja, viel zu berichten gibt es ja nicht. Es ist einfach kaputt, ich brauche Neues. Und dachte mir so, mit diesem Golf Erdgas, da bin ich eigentlich ganz gut gefahren, bis mir jemand anders reingefahren ist. Hätte ich gern wieder. Aber VW hat irgendwie nach dem Vierer beschlossen, sie bauen keine Erdgas-Golfs mehr. Jedenfalls gibt's keine auf dem Markt. Es gibt wohl aber die Erdgas-Passats als Variant. Die sind aber laut Meinung einiger jetzt, ich arbeite ja zufällig in so einem Fuhrparkmanagement-Unternehmen, da gibt es auch ein paar Leute, die sich noch mehr mit Autos auskennen als ich. Die stehen halt mehr auf dem Hof, als dass sie irgendwie fahren. Also das ist Käse, da braucht es nicht. Also der nicht. Caddys haben sie gebaut als Erdgas.
Ein Caddy hatte ich mal eine Woche oder zwei im Urlaub als Mietwagen. War für das, was wir damit gemacht haben, viel zu groß. Aber für dich, der du öfter Fahrräder verlädst und so ein Kram,
ist das, ja, aber das ist
mal eine Riesenkarre, also.
Ja, genau, ist halt echt riesen. Und, oh. Nee, muss ich nicht. Und jetzt werde ich wahrscheinlich.
Keine Schönheit, das Ding.
Genau. Und manchmal habe ich ja so ein Hauch ästhetisches Empfinden.
So. Ja, und was wird's jetzt dann? Also, oder wo es geht im Moment die Tendenz hin?
Im Moment geht die Tendenz zu einem Golf-Variant dann halt als Diesel.
Okay, das heißt, ein Wechsel jetzt irgendwie Erdgas von, ich keine Ahnung, Opel, Volvo, sonst was, da in die Richtung mal geguckt? Oder bist du auf VW festgenagelt?
Nö, ich überhaupt nicht. Aber.
Was hast du vorher gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr.
Da hatte ich einen Polo.
Ach ja, richtig, den schwarzen. Ja.
Schwarzen Polo, ja.
Okay.
Ja, der ist mir sogar ganz normal verstorben. Die anderen Autos, also den, davor hatte ich noch einen Golf, aber da kannten wir uns, glaube ich, noch nicht. Den hat mir ein Unfallgegner zerstört. Und jetzt den aktuellen Golf leider auch.
Ja, ich habe meine Autos immer gefahren, bis sie entweder nicht mehr konnten oder wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll war, sie zu behalten.
Genau, ja.
Also wirklich so zerfahren bis zur Zerfahrung und dann verkauft. Also durch Unfall ist mir noch nie einer weggestorben.
Das ist gut. Schon der zweite.
Ja, mein Bruder hat auch mal einen so vernichtet. Auch unschuldig, aber na. Kommt halt
das nervt hoch. Halt. Also weißt du, jetzt muss ich mir ein Auto kaufen. Jetzt.
Ja.
Nicht dann, wenn ich mich dafür entschieden habe. Oder YNAB sagt so, ja, wie wär's mit einem Auto?
Das sagt es nie.
Doch. Du musst ja die Kategorie voll haben.
Ja, eben. Kriege ich nie.
Ah ja, verdammt. Muss ja nicht gleich ein Tesla sein.
Ich habe gestern einen Test gelesen vom Porsche 918 Spyder, der kostet 775.000 Euro Basispreis.
Was?
Ja. Ist ein bisschen teuer, ne? Das ist lustig, wenn du da...
Für ein Auto?
Ja, hat 880 PS. Wenn du, das, was spektakulärste fand ich, dass die Ledersonderausstattung 23.000 Euro Aufpreis kostet. Nur für die Ledersitze Sonder plus. Also, ja, da kaufen andere Leute ganze Autos für. Und dann...
da kommen zwei für.
Ja, oder das. Wenn du, wenn du den Autoschlüssel in Wagenfarbe lackiert haben willst, dann kostet 920 Euro. Nur für diese Lackierung von dem Autoschlüssel.
Ja, glaub, das ist ja das Mindeste.
Selbst wenn ich so viel Geld hätte, ich glaube, ich würde hoffen, dass mir dann immer noch klar wäre, dass ich da abgezockt werde. Das kann doch nicht sein. 920 Euro für 3,5 Quadratzentimeter Lackfläche. Da müsste das Auto ja 40 Millionen kosten, nur weil es lackiert ist mit dem Lack. Das kann doch nicht sein. Das ist doch, die verarschen einen doch.
Du gehst im Baumarkt, kaufst dir eine Dose Lack und lackierst selber.
Nee, ist irgendwie für, was weiß ich, 40-schichtiger Speziallack hier irgendwie mundgeklöppelt von chinesischen Gebetsmönchen oder so. Weiß ich, Geier. Ja,
komm, oh, Punkt.
Von Zuffenhausener Gebetsmönchen, du weißt doch, was ich meine.
Ach, die berühmten Zuffenhausener Gebetsmönche.
Ich war mal bei Porsche in der Kantine essen. Das ist tatsächlich spektakulär.
Echt?
In Zuffenhausen, also, im Werk, ja.
Was ist da so besonders?
Naja, die haben da so Mehrschichtbetrieb in dem Werk natürlich und dann halt auch so Mehrschichtbelegung der Kantine und die ganze schiere Menschenmasse, die da abgefertigt wird in dieser Werkskantine und wie die Leute da so rein und raus strömen und alles scheint so einer gewissen Ordnung zu folgen und es war halt einfach, glaube ich, die größte Kantine, in der ich je war. Selbst die Uni-Kantine kam da nicht mit.
Okay.
Die dann natürlich Mensa heißt, aber ja auch nur eine Kantine ist.
Ja, aber und, nicht so lecker ist manchmal.
Oh, komm, die Steaks an der Uni waren auch immer geil.
Ja, das war super. Die haben halt jeden Tag hier so schön Rindfleisch. Und da konnten sie ein paar Pommes dazu haben. Hat 4,50 Euro gekostet.
Top. Brett. Seitdem haben wir nie wieder so günstig so viel Steaks gegessen, oder?
Ja, wir haben ja jeden Tag. Also als wir da gelernt haben und so in der PIP.
Also ich habe das nicht jeden Tag gegessen, aber ja, ich hätte es jeden Tag.
Im Westend habe ich jeden Tag oder als ich mit Christoph da Diplomarbeit geschrieben habe und die theoretische Informatik gelernt habe. Jeden Tag Steaks und abends im Sommer haben die ja draußen diesen Basudama in dem Biergarten, den die da draußen haben.
Ja, ja, klar.
Und da gab's ja, da haben sie dann gegrillt. Da hast du dann abends auch nochmal ein Steak und ein Bierchen.
Ja, ja. Also ich weiß schon, ich war da auch oft genug mit, aber ich glaube nicht, dass ich das jeden Tag gemacht habe. Zumindest nicht in meiner Erinnerung. Aber vielleicht drückt die auch. Tja, die guten alten Zeiten.
Ja.
Tja, also wenn jetzt einer von den Hörern zum Beispiel einen top erhaltenen Erdgaswagen, der nicht total hässlich ist, für sinnvolles Geld zu verkaufen hätte, dann könnte man den an stefan@sneakpod.de schicken oder wie wäre das?
Ja, das Problem ist halt, ich brauche ihn bald.
Ja, ist klar. Müsste quasi jetzt zum Verkauf stehen.
Genau. Also wenn zufällig jemand irgendeinen schicken Erdgaswagen loswerden will,
Muss ein Fahrrad hinten reingehen.
Genau.
Also Vorderrad raus und so. Und dann.
Ja, und auch eine halbe Bar. Also das ist halt so, das sind so die beiden Sachen, die ich da echt transportieren muss. Weißt du, wenn wir da mal irgendwo unterwegs sind und mal 4 Schnapskisten hinten rein und Früchte und das und 2 Eisboxen. Du weißt ja, wie wir...
Also Kombi ist schon Bedingung quasi.
Ja, Kombi wäre schon geil. Also so ein Up, wie der Christoph fährt, ist zwar super im Verbrauch, aber da muss ich halt 14 Mal fahren, bis ich irgendwie 3 Kisten Schnaps irgendwo hingebracht habe.
Nee, das soll nicht sein. Gut, also, das war das Thema Stefans zerstörtes Auto. Ich bin heute mit dem zerstörten Auto von meinem Vater gefahren. Ich hatte ja kürzlich auch erzählt, dass dem einer in die Seite gerauscht ist. So rein rechtlich hat sich da immer noch nichts ergeben. Ich glaube, das wird jetzt irgendwie dann irgendwann mal irgendein Gericht beschäftigen, nehme ich an, weiß ich nicht.
So schlimm.
Ja, keine Ahnung, also da streiten sich jetzt die Versicherungen und dann wird sich zeigen, was da rumkommt. Aber ich bin heute mit dem Auto, morgen geht's in die Werkstatt und heute war noch die zermatschte Tür da an der Seite. Ich habe geguckt, die Scheibe ist drin geblieben, das ist eher alles so unten. Also so,
okay.
Die ganze Tür ist komplett verbeult und das sorgt dafür, dass sie oben, also unten wurde sie ins Auto reingedrückt und oben ist sie rausgekommen. Das heißt, wenn du von oben aufs Auto guckst, kannst du so zwischen Tür und Fahrzeugdach ins Auto reingucken.
Kann man auch ein bisschen Regen reinschütten.
Ja, da ist halt Folie drüber gedingst oder so. Das ist echt lustig verbogen. Und die Tür ist, seit da reingefahren wurde, noch nie geöffnet worden. Habe ich jetzt erfahren. Also es ist so reingematscht worden und dann halt aus Sicherheitsgründen so nach dem Motto, wenn wir das jetzt einmal aufmachen, geht die nie wieder zu. Dann können wir mit dem Auto erstmal nicht mehr fahren, also bleibt die zu. Dann ist sie abgetaped worden und morgen in der Werkstatt wird sie dann zum ersten Mal aufgemacht. Dann sieht man mal, was dahinter noch alles kaputt ist.
Ach, du Scheiße.
Ja, Spannung sozusagen.
Könnte auch ein wirtschaftlicher Totalschaden werden oder ist es noch so neu?
Das wäre sozusagen perfekt, aber dazu ist er noch zu neu. Ich glaube, er ist von letztes Jahr gekauft.
Ach so, na gut.
Also 2014 gekauft, irgendwann vielleicht im Frühsommer oder so, keine Ahnung, genau.
Ja, nee, dann. Da müsste ja alles kaputt
sein. Ja gut, es könnte ja sein, dass der Rahmen verzogen ist oder so. Weil er ist ja in die Tür gekracht und da ist ja durchaus B-Säule und Rahmen unten. Also das ist alles noch drin.
Okay.
Wird sich zeigen.
Ja.
Gut, nächster Themenpunkt. Hier die Oscar-Nominierung. Ich hatte das mal.
Hast du das verfolgt?
Ich habe jetzt nicht irgendwie da live dran gehangen oder so. Aber ich habe dann, als sie raus waren, auch auf sneakpot.de mal die Liste veröffentlicht. Da guckt er, hat er noch gar nicht gemerkt. Oder?
Nee. Ja. Nee, ich wollte nämlich gerade die Liste der Oscar-Nominierungen aufrufen, dann sagst du mir, das ist auf sneakpot.de, dann gehe ich doch mal auf sneakpot.de und schaust mir, ach ja, die meine an.
Ja, ich habe mir da sogar richtig Mühe gegeben mit den Formatierungen und dem ganzen
Kurs. Sieht das schön aus. Leute, wenn ihr die Oscar-Formatierung braucht, die Oscar-Formatierung.
Ja, das ist Oscar-reife Formatierung, was ich da gemacht
habe. Wenn ihr die Oscar-Nominierung braucht, die sehen bei uns auf der Seite wirklich hübsch aus.
Ja, genau. Du hast
auch alles bis hinten zum letzten Quatschfilm und zur letzten Quatschkategorie.
Ja, wenn ich Cut and Paste, dann richtig. Nur war das anders formatiert als von da, wo ich das gecuttet habe und ich habe es gekopiert. Ich glaube, es ist da noch. Ich habe es nicht rausgecuttet aus fremden Webseiten.
Ich habe das Internet gelöscht. Ach, Sie waren das. Ja, ja, ja.
Genau.
Das mache ich ja bei mir auf der Arbeit trotzdem regelmäßig. Und es funktioniert.
Ja.
Warte, ich glaube, ich habe das Internet gelöscht. Ach so, du warst das. Ja. Bei mir geht es auch nicht mehr. Was, echt? Nein.
Tja.
Ich finde es ja schön, wenn Kinos in Deutschland das so machen, dass man irgendwo alle Oscar-Filme vorher noch sehen kann. Also wirklich so ich finde es schön, wenn man irgendwie so, weiß ich nicht, 2-3 Mal in der Woche ins Kino geht ab Januar und dann, ach nee, ab dann, wenn es raus ist, und dann eben alle Nominierungen mit angucken kann.
Ja, aber oftmals geht das ja in Deutschland gar nicht. Also viele ich habe es jetzt für das aktuelle Jahr nicht überprüft, aber zumindest kommt es ja gelegentlich vor, dass manche Filme in Deutschland überhaupt gar nicht starten, bevor die Oscar-Verleihung ist, und dann haben wir gar keine Chance, den zu sehen, außer wir würden uns jetzt nochmal in die dunklen Kanäle dieses Internets bewegen.
Sowas machen wir nicht.
Und das finde ich dann auch blöd. Also ich finde es schon, wenn es schon cooler, wenn die irgendwie alle raus wären, auch auf der ganzen Welt, dass man eine Chance haben konnte, die gesehen zu haben.
Ja, das wäre echt gut. Oder halt hinterher. Also so, zumindest, dass man die Sieger alle mal sehen kann. Insbesondere auch so Sachen wie die Kurzfilme. Oder ja, Documentaries. Klar. Also das wäre so, ja, dann zeig doch einfach den Best Animated Short vor irgendeinem Film. Die Macher von so Kurzfilmen, das sind doch alles Leute, das sind doch oftmals Leute, die total Lust haben auf Film und die total froh sind, wenn ihre Filme gezeigt werden.
Ja, klar.
Oder? Also, ach, es wäre so schön.
Es könnte so einfach sein. Ist es?
Dürfen wir sagen, ob du es gecuttet hast?
Ja, es ist unten im Via verlinkt. Ich glaube, bei den 5 Filmfreunden habe ich es
rausgenommen. 5 Filmfreunde, weißt du? Ich kenne es, glaube ich, gar nicht, oder?
Es ist ein Blog.
Ah, ja.
Ja.
Hätte ich jetzt wieder nicht sagen dürfen, dass ich es wieder nicht kenne.
Ja, das ist halt, es outet dich halt als Nicht-Kenner, aber ist ja jetzt auch kein Verbrechen. Ja, ich muss gerade meinen Browser.
Für die letzten beiden Podcasts kein Kommentar gekriegt? Kann das sein?
Das ist wahr, ja. Und das, obwohl ich bei dem letzten extra noch ein Aufnahmesetting-Foto gemacht habe und dann noch ergänzt habe.
Oh, echt?
Ja, du bist da zu sehen. Hast noch gar nicht geguckt.
Nee, ich...
Ich hatte noch überlegt, ob ich dir dann eine Nachricht schicke, dass ich dich veröffentlicht habe, aber ich dachte mir, das kannst du schon ab.
Das ist lustig. Auf dem Foto sitze ich genauso da wie jetzt. Mit 2 Fingern stütze ich meinen Kopf, damit er nicht runterfällt.
Ja, und es sieht auch bei mir jetzt wieder exakt so aus. Es ist wieder genau das gleiche Setup. Wenn ich heute eins schießen will. Nee, es stimmt nicht. Ich habe den den Browser und die Aufnahmesoftware jetzt auf unter, also die Monitore getauscht.
Ah ja.
Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt diesmal noch eins schießen muss, weil es sieht wieder genauso aus. Da hat sich nicht viel geändert.
Dieses kleine Fläschchen da.
Ja, es ist jetzt schon ganz schön Meta, dass wir jetzt in der Sendung darüber diskutieren, wie wir die letzte Sendung fotografiert haben. Aber Thema Fotografieren und Filmen und Oscar-Filme herstellen bringt mich ja nahtlos zum nächsten. Der Herr Giesbert hat sich wieder mal in die Welt der Filmemacher begeben. Noch ist da jetzt kein Ergebnis bei rumgekommen, aber du hast zumindest mal so eine geile Kamera in die Hand genommen.
Ja, krass. Ein Freund von mir musste, wie sage ich das, er hatte jedenfalls ganz legal die Chance, eine Blackmagic Production und so eine Blackmagic normal, glaube ich, mal auszuleihen und sie mit einem hübschen 100mm Schneider Kreuznach Objektiv zu versehen, was wirklich sehr fein ist. Und dann hat er noch irgendwie ein bisschen Licht angeschleppt und ein paar Stative und eine, so ein Slider. Und dann haben wir halt ein bisschen damit herum experimentiert. Leider hat er für die große Kamera, ich habe dir ein Foto geschickt von der einen Blackmagic, oder?
Yep.
Da hatten wir leider keine brauchbare Compact Flash Karte, die schnell genug war und groß genug war. Er hatte irgendwie eine, die, weiß ich nicht, 2 GB konnte oder so, aber das ist halt, da hustet die Blackmagic einmal drauf und dann ist sie voll.
Hüstel. Ja, das ist 4K, ne?
Genau, die zeichnen in 4K auf. Also das ist irrsinnig. 4K in RAW. Also sieht das Bild halt total rotzig aus, aber du kannst halt hinterher alles mitmachen. Aber für die andere Kamera, da hat er einfach eine SD-Festplatte dabei, die er in die Kamera reingestopft hat.
Ja, ich hab grad mal geguckt, so eine
Gigabyte voll gemacht.
Blackmagic Design Production 4K kostet 2600 Euro. Das geht ja noch.
Das ist die kleine, gell? Da ist halt noch keine Optik dran.
Nee, da ist noch keine Optik dran. Das ist dann so.
Also kannst halt die normalen Canon-Objektive dran schrauben. Aber, ja.
Also war das für ein Objektiv?
100mm schneller Kreuznach.
Okay. Weißt du zufällig die Öffnung? 2,8 oder noch besser?
Die Kant von 2,0 bis...
Okay.
Weiß ich nicht. Ja, 2,0. Und das Geile ist halt, du kannst während du schießt die Blende ändern.
Okay.
Das ist ziemlich geil. Also blendest du mal eben ab. So, jetzt blenden wir ab, jetzt blenden wir wieder auf. Okay, gut. Und er hatte halt so ein Rig noch dran und so ein Fokuspuller, dass man eben auch dann hin und her ziehen könnte. Und dann haben wir ja wirklich, einfach um mal zu wissen, wie das ist, also er braucht es eben für seine Arbeit, das alles so montiert und haben dann versucht, so eine Szene zu filmen, irgendwie eine Treppe, oben die oberste Stufe scharf gestellt und dann rübergefahren und nach unten geschwenkt und dann unten irgendwie quasi eine Treppe tiefer auf dem Fenster irgendwas scharf gestellt. Und zwischendrin eben so ein paar Stufen scharf gestellt, ein bisschen runtergeschwenkt und dann rübergeschwenkt. Und er hat quasi nur Fokuspuller gemacht. Und wir haben einfach Linien drauf gemalt und er dreht dann nach da und ich bin halt diese Kamera gefahren und dann haben wir getauscht. Das ist so stressig. So, du fährst nur diese Kamera, schwenkst ein bisschen nach unten, dann fährst du sie rüber, dann schwenkst du noch ein bisschen weiter und dann musst du halt diesen Zielpunkt treffen. Also, dass dieses, wir haben da irgend so ein, ich glaube, ein Parfümfläschchen aufs Fenster gestellt, einfach nur, dass das im Fokus war. Das haben wir irgendwie 10-mal hintereinander gemacht und es war jedes Mal einfach nur verwackelt und schief und irgendwann ist uns die Idee gekommen, ach komm, lass uns mal andersrum probieren. Und dann haben wir unten angefangen und sind nach oben gefahren. Das ging halt so viel leichter, weil du halt da so eine ungefähre Fläche hattest als Ziel und so. Und ja, und dann...
Ja, jetzt musst du nur noch dein Parfümfläschchen durch einen Schauspieler ersetzen und ihm sagen, spiel das mal rückwärts.
Genau.
Und dann bricht deine neu erfundene Supertechnik leider in sich zusammen.
Ja, genau. Lauf mal die Treppe entspannt hoch, rückwärts. Aber es soll so aussehen, als würdest du vorwärts laufen. Ja, nein.
Genau. Nee, aber gut, die Profis bauen sich da natürlich dann einfach ein schönes, fettes Kränchen auf oder ein bisschen legen da Maschinen ins Hausflur und dann passt das schon.
Ja, genau. Also wir hatten auch, also das Rig und auch der Slider waren eher, ich glaube, das waren sogar eher so für Fotosachen gedacht, sodass du eben mal ein bisschen weiter rechts, mal ein bisschen weiter links hin und her slidest und es dann wieder festknallst und so. Also der war viel zu leicht. Also wenn du da nicht, wenn das da nicht genau in der Waage war, das heißt, du musstest immer die Kamera festhalten, sonst ist die einfach in irgendeine Richtung weggefahren. So, ah, ja. Achtung, halt sie fest, hast du sie. Ah, 2.500 Euro Kamera fährt hier gerade durch den Hausflur alleine.
Sehr schön. Ich habe gerade mal versucht rauszukriegen, was so ein Objektiv kostet, aber ich habe es auf die Schnelle nicht finden können. Ist aber vermutlich nicht billig. Ja?
Kostet wahrscheinlich. Kostet mehr als die Kamera.
Ja, das glaube ich auch. Ja, schön. Jetzt musst du dieses Ding nur noch benutzen und musst irgendwas richtig Cooles damit drehen, jetzt wo du fertig bist mit Üben.
Ja, wir müssen, glaube ich, noch 3 Jahre üben. Das ist ja deswegen, jetzt kann ich auch verstehen, wieso Kameraleute so eine richtige Ausbildung machen.
Ich habe
so, jetzt despektierlich zu sein, aber wenn man eben nur so Kamera, also auch selbst die VX, die wir damals benutzt haben beim Film, das ist ja, du machst Autofokus an oder drehst so ein bisschen, dann passt das schon. Aber das hier ist halt noch so viel mehr und so viel krasser und schwerer. Und das ist echt hart. Was cool war, ganz kurz, das muss ich jetzt noch erzählen, die hat so einen Knopf, da konntest du irgendwie für alle scharfen Kanten so einen Peak oder so anschalten. Ich weiß nicht, wie das heißt.
Und dann fangen die so an zu flirren.
Dann flirrt die Kante, genau.
Ja, ja, ja. Das ist halt so ein Fokuskörper. Cool. Das ist super, ja.
Ja. Wieso haben das nicht so normale Fotoapparate?
Gibt es. Echt? Ich meine, bei Sony gibt es das zum Teil. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt, wer das genau hat, aber das gibt es durchaus auch in besseren, ja meistens so integrierten, also jetzt nicht, bei DSLRs wüsste ich es jetzt nicht, aber bei diesen kleineren und Micro Four Thirds und so, da ist es möglicherweise verfügbar, da müsst ihr jetzt mal irgendwie jemanden fragen, der sich damit auskennt.
Okay.
Ja.
Ja. Also hat jedenfalls echt Spaß gemacht.
Sehr gut. Ja, also setz das auf deine Amazon-Wunschliste und dann musst du halt warten, bis dir jemand schenkt.
So ein Blackmagic, gibt es ein Blackmagic bei Amazon?
Ja, da habe ich den Preis eben.
Nee.
Doch.
Echt? Ja. Wie lustig ist das denn?
Nur das Objektiv gibt es nicht bei Amazon, das habe ich auch über Google so schnell nicht finden können. Tja. Steht ein Schneiderkreuz nach Ariflex Xenon 100mm F2 Ariflex Cine irgendwas Objektiv bei eBay. Aber die Auktion wurde bei $1 beendet. Das war wohl irgendwie ein Fehler, dass das da ging.
Ah ja, die andere war die Ursa EF. Die kostet 5.500 Euro.
Ach so, ja, was man halt so bei hat.
Ja,
Film war das? War irgend so ein
Foto. Nein, also.
Film über Surfen irgendwie, den hatte ich mal vor, weiß nicht, 20, 30, 40, 50 Folgen besprochen, wo irgendwie beim Dreh irgendwie 6 von den Dingern verschwunden sind im Meer.
Ja, wir müssen da nur mal hingehen und wieder raustauchen.
Ja, ich glaube nicht, dass die noch so top sind. Ist irgendwie beim auf Surfbretter und auf irgendwelche Jetskis draufgeschnallt, um diese Surf-Action zu filmen und leider hat es dabei halt so das eine oder andere. Da hat das Meer verschlungen und nicht wiederhergegeben.
Krass. Die hat auch nichts mehr von Kamera, gell? Das ist so ein, weiß ich nicht, 15x15 cm Klotz, der
vorne ein Objektivmount dran hat.
Da oben 5 und unten 8 cm tief ist.
Ja, ja, so eine eigenartige Bodyform, seltsam.
Ja, so Klotz halt.
Klotzförmig. Ja, Klotz ist ja auch eine definierte Form, weiß ja jeder, wovon wir sprechen. Das ist ja klotzförmig.
Klotzförmig.
Ja. Gut, wir schweifen ab.
Ich schreibe das jetzt in die
Stefan in die hat Text eine klotzförmige Kamera benutzt.
Dann einfach klotzförmig. Falls mal jemand klotzförmig googelt, kommt er auf unsere Seite.
Ja, das ist gut.
Das ist ganz gut.
Gefällt mir. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Es ist leider weg. Ich glaube, ich muss
jetzt
mehr Beef Jerky essen.
Rüber zu meinem Fernseher.
Weil da was passiert?
Da warten die Playoffs auf mich.
Aha, okay.
Ja.
Auf mich war es vielleicht noch eine
Spiel.
Achso, ist mir gerade, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Wir waren eben beim Thema Focus Pulling, hast du ja gerade ausführlich erzählt, wie schwierig das ist. Und ich bin ja immer noch dabei, Firefly zu gucken. Bin jetzt kurz vor dem Ende dieser einen und leider einzigen Staffel.
Ja.
Und da war eine Folge drin, wo das ist ja so eine Serie, ich will nochmal irgendwann kurz länger drüber reden, die so ein bisschen im Western-Style spielt und dann zieht der Typ in der einen Folge, glaube ich, auch im Vor- oder Abspann irgendwie eine Knarre und und hält die so auf die Kamera zu. Und die Kamera fokussiert als erstes auf die Waffe. Also er zieht die, hält die auf die Kamera zu, so wie, zieht so ein Stückchen, ich versuche dir das mal so zu demonstrieren, so ein Stückchen an der Kamera vorbei. Und der Fokus ist vorne bei der Waffe. Und ja, dann geht der Fokus relativ schnell nach hinten und ist dann auf seinem Gesicht, wo er dann irgendwie so grimmig guckt. Und als der Fokus vorne auf der Waffe ist, ist er eben nicht auf der Mündung und auf dem Korn vorne, sondern er ist so ungefähr bei der Trommel von dem Revolver. Und okay, ich gucke mir das an und in dem Augenblick, wo diese Szene ist und der Fokus da so rüber wandert, aber das Einzige, was in meinem Kopf zurückgeblieben ist, ist nicht, oh cool, der sieht irgendwie hart aus oder so, sondern der Fokus hätte weiter vorne hingemusst. Also, du schaust dir diese Szene und ich sehe, ja nee, ist geiler Versuch, aber ihr habt es leider verkackt. Also es sieht halt einfach nichts aus, wenn davor noch die Spitze von der Waffe und ich nicht in den Lauf gucken kann, weil es unscharf ist. Und das waren so Momente, wo du selbst, wenn du das hinkriegst, den Fokus da zu setzen, wo du ihn haben willst und ihn dann zu bewegen und woanders zu haben, wo du ihn haben willst, ist es ja immer noch nicht gesagt, dass die Entscheidung, die du getroffen hast, wo er hin soll und wo er sein muss, dass die dann künstlerisch das ist, was wirkt. Möglicherweise hast du ja einfach perfekt den Fokus gefahren, aber es sieht halt scheiße aus, weil die Idee scheiße war. Also du kannst da so viel kaputt machen und so viel falsch machen.
Ja.
Ja.
Also von Ideen waren wir noch ganz weit entfernt. Wir waren froh, dass wir mal den Punkt getroffen haben.
Und dass die Kamera nicht alleine durchs Hausflur gefahren ist. Oder zumindest nicht zu Schaden gekommen dabei.
Ja, genau.
Gut, ich bin jetzt zu einer anderen Droge der Wahl übergegangen.
Mandarinen.
Na, es ist eine Clementine, auch wenn ich dir ehrlich gesagt nicht sagen kann, was der Unterschied ist. Liebe Hörer, clementine@sneakpot.de, könnt ihr da mal bitte hinschicken, was der Unterschied zwischen einer Mandarine und einer Clementine ist.
Ich würde sagen, da verweisen wir auf die übernächste Cocktail-Podcast-Folge, wo es um Zitrusfrüchte geht.
Ja, aber die Dinger hier sind doch total, nahezu total irrelevant für die Cocktail-Szene.
Noch.
Ah, okay, verstehe.
Sag dir, das nächste große Thema ist Essig.
Hast du gerade in der Öffentlichkeit das Folgenthema der übernächsten Folge ausgeplaudert? Bist du des Wahnsinns?
Nee, hab ich nicht.
Okay, gut. Dann muss ich mich verhört haben.
Ja.
Achso, ja, da kann man vielleicht noch kurz darauf hinweisen. Wir hatten ja gesagt, dass die 31C3-Folge auch in Video mit, oder habe ich das letzte Woche schon angekündigt? Auch in Video mitgeschnitten wurde.
Du hast nur gesagt, dass ja, aber nicht, ob sie da ist.
Genau, mittlerweile ist sie da. Und auf cocktailpodcast.de zu sehen. Und sie müsste, wenn alles gut gegangen ist, auch in eure Podcatcher gefallen sein. Das heißt, ihr müsstet sie auch...
Bei mir hat das funktioniert.
Das ist doch schön. War das Video qualitätsmäßig zu gut zu sehen auf dem Handy? Ich
habe es noch nicht geschaut.
Ah, okay. Weil ich habe, dieses Originalvideo ist 1,5 Gigabyte groß.
Oh,
und
freuen sich uns.
Ist halt Full HD mitgeschnitten worden. Kann man auf YouTube gucken, kann man auch beim CCC gucken. Habe ich alles verlinkt. Aber ich hatte nicht gedacht, dass es so clever wäre, den Leuten 1,5 Gigabyte in ihr Handy reinzuhelfen. das wollte ich euch nicht antun. Deshalb habe ich es ein bisschen runterkomprimiert und ich war mir nicht sicher, ob ich den Qualitäts-Trade-off mit 300 Megabyte so gut getroffen habe, aber ich glaube, das kann man gucken, das sieht ganz okay aus. Wenn ihr die voll qualitative Variante haben wollt, dann geht ihr auf die Webseite und folgt dort dem einen oder dem anderen Link, dann findet ihr das in der vollen Pracht. Könnt ihr in vollen Full HD gucken, wie das Pflaster an meiner Backe nicht hält. Ja, hör auf zu blättern.
Das ist ja schon ausgiebig diskutiert worden.
Der Gisbert blättert hier einfach in irgendwelchen Schneiderkreuz nach dir Platte, Katalogen und bestellt Sachen während der Sendung. So geht es.
Nein, ich bestelle nichts.
Du musst ein Auto bestellen, du kannst jetzt keine Objektive kaufen.
Jetzt ist mein Auto kaufen, da kann ich nicht noch andere quatschige Sachen kaufen.
Ja, siehst du, du musst noch eine Apple Watch kaufen, 2 Monaten. Also es ist alles Stress für das Wein.
Ah, ich glaube nicht, dass die kaufen.
Gut, darüber reden wir dann in der nächsten Sendung. Und bis dahin schreibt ihr bitte Kommentare, weil wir haben Kommentarmangel.
Ist schon traurig, wenn die Claudia dabei ist, gibt es immer 5 bis 100 Kommentare. Und wenn wir alleine eine Sendung machen, da gibt es keine.
Nicht mal einer, der rumpöbelt, dass wir Quatsch gesagt hätten.
Ja.
Aber jetzt haben wir ja einen Multi-Oscar-nominierten Film besprochen. Vielleicht hilft das ja was.
Ja, das kann schon gut sein.
Weiß nicht, vielleicht interessiert sich ja jemand für diesen Film und dann habe ich ihn auch nicht in den Himmel gelobt, obwohl er so viel Oscar-Nominierung hat. Vielleicht hat das ja Potenzial, dass wir diskutieren. Oder auch nicht. Wir werden sehen.
Gut. Bis nächste Woche.
Dann zurück auf die Matte mit dir.
Matratze.
Ja noch auf die Matratze. Wir müssen hier noch was ausrambulen. Ich fange an.
Genau. Alles klar. Bis dann. Tschüss.
Ciao.